Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Um wessen Traumatisierung geht es im neuen Stück von Yael Ronen? Wovon erzählen 17 Keramikteufel von Nick Cave? Und womit soll der Tagebau Garzweiler 2037 wieder eine blühende Landschaft sein? Themen dieser Stunde. Die Hoffnung, einander verstehen zu lernen, das steht bei den so klugen wie humorvollen Stücken von Yael Ronen immer im Vordergrund. Welche Folgen hat Politik auf Menschen? Wie tief und lang wirkt sie in Familien und damit die Vergangenheit in die Gegenwart? Das neue Stück der israelischen Dramatikerin und Regisseurin heißt Replay, Wiederholung.
Wenn wir wüssten, wo wir uns im Zyklus unseres Lebens befinden, dann hätten wir doch viel größeres Verständnis darüber, welche Entscheidungen wir zu treffen haben. Wir wüssten, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wo man es gleich bleiben lassen kann. Vor allem, wenn alles um uns herum und in uns drin so dermaßen überwältigend ist. Diese riesige Welle an Chaos. Ich meine, wir wissen doch, worauf das gerade alles hinausläuft. Können wir das nicht verändern, bitte? Kann ich es nicht verändern? Mein Gynäkologe sagt nein.
Aus Yael Ronens Replay, von ihr inszeniert an der Berliner Schaubühne. André Mumot war für Fazit in der Uraufführung. Bei wem wiederholt sich denn nun alles?
Bei allen. Das ist also wirklich genau das, worum es in diesem Stück geht, in dieser Inszenierung auch von Yael Ronen. Diesen Gedanken, dass alles, was wir in unserem Leben erleben, was in unseren Familien und Liebes- und Familiengeschichten passiert, eigentlich auf das zurückgeht, was schon unseren Eltern passiert ist. Dass sich also auch die Traumata der Vergangenheit geradezu zwangsläufig in unserem eigenen Leben wiederholen und dass man das zum Beispiel auch an der Partnerwahl erkennen kann, dass wir uns also Partnerinnen oder Partner suchen, die dieselben schlechten Eigenschaften haben wie unsere Eltern und vielleicht auch ein paar gute, die sie mit den Eltern teilen. Aber das ist die Grundkonstellation dieses Abends und die wird an einer konkreten Familiengeschichte aufgerollt. Da gilt es um eine Familie, die in der ehemaligen DDR lebt. Es fängt 1987 an und die Mutter, eine erfolgreiche Opernsängerin übrigens, gesungen und gespielt von Ruth Rosenfeld, die selbst ausgebildete Sopranistin ist, verlässt die Familie, geht in den Westen. Und daraufhin zerbricht diese Ehe, der Vater wird Alkoholiker und die beiden Töchter, gespielt von Caroline Haupt und Eva Meckbach, müssen damit irgendwie fertig werden. Und deren Leben verfolgen wir dann bis in die Gegenwart 2024.
Und wie tief schafft sie es, in die deutsch-deutsche Psychologie zu schauen?
Das deutsch-deutsche Thema klingt natürlich an. Das ist Teil dieser Grundkonstellation am Anfang des Stückes, aber dafür interessiert sie sich gar nicht so sehr. Also sie schaut da von außen drauf. Das ist auch ein interessanter Stoff, weil da viele Elemente, auch wie man sich im gesellschaftlichen Kontext bewegt, auftauchen. Der Vater wird dann zum Stasi-Spitzel, um seine Familie da irgendwie halbwegs durchzubringen durch diese schwierige Situation, nachdem die Mutter die DDR verlassen hat. Aber all das ist eigentlich nur die Grundlage für diese Idee, dass sich in der Familie dann später alles wiederholt. Und das ist dann auch in der Besetzung auffällig, dass zum Beispiel der Vater, gespielt von Renato Schuch, im Grunde genommen dieselbe Figur ist wie der Liebhaber seiner Tochter, dann später eben auch gespielt von Renato Schuch. Also das ist die Frage, die das Stück stellt. Kommen wir da raus? Müssen wir immer wieder dieselben Fehler machen und können wir uns aus diesen Traumata der Vergangenheit überhaupt lösen?
Nun ist dieses Stück auch wieder als Familienkomödie überschrieben. Hat es den berühmten Sound von Yael Ronen, beziehungsweise was passiert auf der Bühne, um dem Ganzen Lebendigkeit und Temperament zu geben?
Also Lebendigkeit und Temperament ist reichlich vorhanden. Und es ist auch der typische Humor der Autorin und Regisseurin vorhanden. Das ist auch sehr schön. Das bekommt eine große Lebendigkeit. Und wenn zum Beispiel gleich am Anfang Caroline Haupt und Eva Meckbach kleine Mädchen spielen, die sich im Schlafzimmer, im Kinderschlafzimmer gegenseitig irgendwie beschimpfen und dann aber auch weiterhelfen in dieser schwierigen Familienkonstellation, ist das hinreißend gespielt. Und es ist auch immer wieder sehr, sehr, sehr amüsant. Gleichzeitig ist es aber ein ernstes Stück. Und es wird immer ernster und ernster. Und dabei entwickelt sich dann doch so eine Mischung aus einer ganz raffinierten Konstellation, aus lauter kleinen Details, die sich wiederfinden. Das ist sehr intelligent gemacht, dass immer wieder einzelne inhaltliche Elemente wieder auftauchen, wie sich eben so diese Vergangenheit wiederholt in den einzelnen Figurenkonstellationen. Aber gleichzeitig hat es dann auch manchmal was von einer Seifenoper. Und es kann dieses Niveau, diese hohe Ambition, dass in jeder Geschichte, die da heute Abend auf der Bühne stattfindet, sich dieses große Gesamtthema widerspiegelt, nicht ganz halten. Und wenn es leichtfüßig arbeitet, funktioniert das sehr gut. In den heiteren Momenten ist das wunderbar mit anzusehen. Aber am Ende gibt es etwas, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, nämlich der Jüngste in dieser Familie, den sehen wir nie. Das ist der Sohn von einer der Töchter, die ich bereits erwähnt habe. Der ist dazu verdammt, im Grunde genommen diese Traumata nicht nur seines Vaters und seiner Mutter, sondern auch seiner Großeltern und Urgroßeltern, die im Nationalsozialismus als Juden sich irgendwie durchschlagen mussten, zu wiederholen. Der bringt sich am Ende des Stückes um, der begeht einen Suizid und man hat das Gefühl, er kann das gar nicht anders tun. Es gibt für ihn keinen anderen Ausweg. Und das fand ich sehr eng gedacht, weil dieses Stück suggeriert, wenn das in der Familie so angelegt ist, gibt es keine andere Chance. Und wir hören diesen Sohn nicht, wir sehen ihn auf der Bühne nicht, wir erleben nur das Schicksal durch die anderen Familienmitglieder gespiegelt. Und das ist dann nicht nur sehr tragisch, sondern wie ich finde auch ein bisschen sehr eng in diesem Konzept gedacht, dass wenn das einmal so läuft in einer Familie, es eigentlich nicht mehr anders möglich ist.
Das heißt, Sie haben das Theater resigniert verlassen.
Ja, in der Tat. Und das ist ja ganz interessant. Wir haben eben den Ton gehört von der Schauspielerin Eva Meckbach. Damit beginnt der Abend. Also mit dieser Frage, kommen wir da raus? Und das hat auch was mit unserer weltgeschichtlichen Situation im Augenblick zu tun, mit der Weltpolitik und den Kriegen und so weiter. Müssen wir immer wieder dieselben Fehler machen? Aber das Stück scheint am Ende zu sagen, wenn das in uns und in unserer Familie so angelegt ist, haben wir keine Chance. Und das fand ich tatsächlich dann ziemlich deprimierend und allerdings auch inhaltlich nicht ganz ausgereift.
André Mumort, nach der Uraufführung von Yael Ronens Replay, die nächsten Vorstellungen an der Berliner Schaubühne, für die es noch Eintrittskarten gibt, das ist Stand jetzt und das müssen Sie bitte unbedingt überprüfen am 23. und 24. Januar. Nick Cave ist ein gläubiger Mann. Wim Wenders schuf ihm und seiner Musik schon Ende der 80er Jahre im Himmel über Berlin ein kleines Denkmal. Aber der Australier, dem der Tod von zwei Söhnen bis heute zu schaffen macht, hat inzwischen auch 7 Bücher veröffentlicht und macht in Keramik.
It doesn't feel to me like I've been a musician and I've gotten a bit bored with it and I'm...
Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich einer dieser gelangweilten Musiker, die nun auch Kunst machen. Das führt ja oft zu schrecklichen Sachen und davor habe ich durchaus Angst. Ich empfand diese Töpferei als meine eigentliche Berufung. Dummerweise habe ich aber noch diesen anderen Job.
Das Museum vor Linden in der Nähe von Den Haag zeigt seit heute 17 Figuren von Nick Cave unter dem Titel The Devil Alive, also Der Teufel, ein Leben. Tobi Müller war schon in der Ausstellung. Bemalte Teufelsfiguren, groß oder klein, eigenwillig oder nach großen Vorbildern?
Etwa so groß wie die Vorbilder aus dem 17. und 18. Jahrhundert, also höchstens 30 Zentimeter. Das waren die beliebten Keramikfiguren aus Staffordshire, die sich das kleine Bürgertum auf den Sims vom Kamin oder auch ins Regal stellte als rein dekorative Kunst. Ländliche Idyllen, manchmal kleine religiöse Bilder, alles in Pastell gehalten. Die Mutter von Nick Cave hatte die gesammelt, er selber hat eine riesige Sammlung. Bei ihm sieht es aber tatsächlich ganz anders aus. Also die Farben knallen, sind vor allem rot und schwarz und auch Gold und da zeigt eben nicht ländliche Idyllen, sondern das Leben des Teufels in 17 Stationen, eigentlich fast wie ein Leidensweg, ein Kreuzweg von Christus, von Satans Geburt, jetzt über seine Weltherrschaft bis zum Punkt, wo er sein erstes Kind opfert, das ihm dann am Ende vergibt. Also Vergebung, Absolution, das ist das große Thema von Nick Cave, auch in seiner Musik und jetzt in diesen 17 Figuren.
Nick Cave hat ja ein paar Semester Kunst studiert und geht ja, doch langsam auf die 70 zu. Wann sind die Keramiken entstanden?
Sie sind in der Pandemie entstanden, wo eine große Tour vorbereitet war mit seiner Band The Bad Seeds und die dann nicht stattfinden konnte. Und da hat er sich dem zugewandt. Und tatsächlich könnte man psychologisch jetzt sagen, er bringt damit eigentlich sein Studium zu Ende, das er dann so nach ein, zwei Jahren abgebrochen hatte. Wie er gesagt hatte, Rock'n'Roll war einfach die viel größere Versprechung. Es ging plötzlich ab mit der Band. Für einen jungen Mann war das sehr viel attraktiver, als in einem kalten Raum zu malen. Und da geht er jetzt wieder zurück. Die Themen bleiben sich aber sehr verwandt.
Also er erzählt ein bisschen was von sich und das ist eine Leidensgeschichte, also biblisch und persönlich?
Ganz klar beides. Ne? Der Teufel trägt eigentlich seine Frisur, ganz schwarz gefärbt bei ihm, hinten etwas lang. Stimmt alles außer dem Bart, den er dem Teufel dann anklebt. Der biblische Hintergrund ist vielfältig. Es geht natürlich auch um Abraham, der seinen Sohn Isaac opfern soll. Und ein Engel interveniert dann eben doch. Und der Gott schickt ihm vorher noch einen Ziegenbock. Ziegen spielen da auch eine gewisse Rolle. Man kann sogar Decken kaufen mit dem Motiv im Shop bei Vorlinden, die Lammfell hinten haben. Und vorne sieht man den Teufel. Ne? Das ist, wie Cave gesagt hat, natürlich eben auch seine Geschichte, der erst seinen 15-jährigen Sohn verloren hat und vom Sturz einer Klippe ganz tragisch ein paar Jahre später einen 30-jährigen Sohn aus einer früheren Verbindung. Man kann natürlich nicht anders als Elternteil, als sich mitschuldig zu fühlen. Davon hat Cave auch ganz offen gesprochen in Vorlesungen. So zeigt Cave seinen Teufel eben auch mit schlechtem Gewissen, The Devil in Remorse. Ein bisschen auch in Anleihen, motivisch dann an Edward Munch kann man da erkennen. Es geht also weniger um das Böse schlechthin und auch nicht um Religion per se, sondern um den Akt der Vergebung, der Erlösung vom Leiden, vom Suffering. Cave erzählte in Den Haag, wie mitten in der Arbeit an den Figuren sein zweiter Sohn gestorben sei und wie das die Serie beeinflusst habe.
It's hard to talk about this, but my second son died as I was glazing. I just, you know, felt on some fundamental level something was not right with the world.
Er holt den Teufel also an sich selbst heran, aber auch an uns als ZuschauerInnen und sagt, das Leben habe immer zerstörerisches Potenzial. Manche würden das früher erfahren, so wie er selbst. Am Ende aber alle und alle würden da leiden und dass wir als Menschen nun mal Geschöpfe des Verlusts seien. Creatures of Loss, wie er am Ende gesagt hat. Wenn man will, er hat Mitleid mit dem Teufel in uns allen drin.
Because I think what is happening within those devils, that the sort of devastating potential of what it is to be alive is something that we all understand, that we are all going to face or have already faced, that we are essentially creatures of loss.
Was meinen Sie, würde ein Museum die Figurinen auch ausstellen, wenn sie nicht von Nick Cave wären?
Na, wir würden vielleicht nicht sofort nach Holland fahren, das muss man schon so sehen, das nicht. Aber wie Cave hier eine alte Form, die Staffordshire-Figuren, nimmt und sie mit ganz neuem Inhalt gestaltet, also äußerst genau arbeitet, auch das unglaublich genau gearbeitet, auch die Glasuren und so, das knallt richtig, ist schon anders, wenn man das live sieht, als auf einem Bild. Und damit dann eben sowohl eine persönliche wie auch eine überzeitliche Geschichte erzählen kann, was er in seinen Songs ja auch immer wieder schafft, das ist schon gute Kunst. Ob es große Kunst ist, entscheidet immer jemand anders, die Menge oder der Markt und leider nicht wir hier in Berlin-Schöneberg.
The Devil Alive, Keramiken von Nick Cave bis zum 9. März im Museum vor Linden im südholländischen Wassenaar in der Nähe von Den Haag gesehen. Für Fazit von Tobi Müller. Auch in Frankfurt am Main gab es heute eine Uraufführung. Nuran David Kalis, der sich als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent seit Jahren mit dem rassistischen Terror in Deutschland beschäftigt, hat unter dem Titel Leaks von Mölln bis Hanau Texte auf die Bühne gebracht. Über den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, wird gesungen.
Das konnte doch keiner ahnen, da bekennen. Und stolz den alten Hass verließen.
Aber, Operation Konfetti. 5 Tage nach der Selbstenttarnung des NSU gehen im ganzen Land schnelle Aktionen los. 11.11.2011, Karneval in Köln! Da arbeitet dann natürlich niemand, nur noch einen Beamten, der ist ins Büro des Verfassungsschutzes gefahren und hat Aktschritt erlassen. Ein Aktordner mit der Begründung, Datenschutz. Erst mit den Köln geschreddert, dann im ganzen Land. Die Schredderaktionen wurden anschließend zurückdatiert. Geschreddert wurde am 11.11.2011, 4 Tage nach Ankündigung der Bundesgeneralanwaltschaft. Aber als Datum wird der 7.2.2011 reingeschrieben, also ein halbes Jahr vor der NSU-Selbstenttarnung.
Aus Leaks von Mölln bis Hanau im Schauspiel Frankfurt. Theaterkritikerin Shirin Sochitrawalla hat sich heute Abend für Fazit diese Premiere angesehen. Ist heute Abend noch mehr gesungen worden? Was für ein Spektrum haben die Texte?
Ja, es ist, es gab einige Lieder, ich glaube 3, 4. Ich habe jetzt nicht wirklich mitgezählt, aber es gab viel Musik. Der ganze Abend ist sehr revueartig angelegt. Also manchmal ist diese Melodie aus dem Film Der dritte Mann. Manchmal ist auch diese Pink Panther Melodie. Also es ist alles sehr auf Unterhaltsamkeit gedreht. Die Texte sind ganz unterschiedlich. So wie wir es eben in dem Lied schon ein bisschen gehört haben, ist es sehr so ein sarkastischer Grundton, der den Texten zugrunde liegt. Es gibt aber auch Zeugenaussagen und Politikeraussagen, die teilweise reenacted werden, teilweise auch als wirklich als Schriftbild gezeigt werden. Also es ist eine bunte Collage aus ganz vielem.
Und welchen Raum nehmen, wir haben es andeutungsweise eben gehört, die Leaks im Titel ein, also die undichten Stellen?
Ja, das habe ich mich auch so ein bisschen gefragt oder frage es mich immer noch, weil ich dachte, aufgrund dieses ja doch ein bisschen reißerischen Titels eigentlich, dass ich da jetzt ganz viel Neues erfahre. Aber vielleicht war das mein Fehler, dass ich das dachte. Aber Fakt ist, man erfährt da gar nicht viel Neues. Also das ist eigentlich bekannt. Es geht um diese rechten Netzwerke in Deutschland. Es geht um den Verfassungsschutz und auch um die Geheimdienste in Deutschland. Und dazu gibt es ja wahnsinnig viel Material schon, also Bücher und Zeitungsartikel. Es gab so eine ARD-Miniserie mal, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren, die hieß Bonn. Da wurde genau das, was auch der Abend thematisiert, auch thematisiert, nämlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg dieser Verfassungsschutz gegründet wurde, eigentlich von den Alliierten, um die Demokratie zu schützen. Und der Abend verfolgt diese Entwicklung von 1945 eigentlich bis heute und zeigt das Versagen des Verfassungsschutzes auf. Aber das ja, also das hat auch der Regisseur Nuran David Kalis schon in anderen Abenden gezeigt. Das ist jetzt nichts Neues. Es gab eine Stelle, die mir zumindest wirklich neu war, wo auch sowas geleakt wurde. Und das waren so Chatnachrichten von Polizeibeamten in Hessen, die auch zu rechtsextremen Kreisen gehören. Und das war mir wirklich neu und habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, woher das kam oder das wird nicht thematisiert, wie authentisch das auch ist.
Sie haben schon über die Tonlage dieser Inszenierung gesprochen. Ich hatte den Eindruck, es ist ein bisschen wie Geschichtsunterricht mit Musik oder an Musik.
Geschichtsunterricht klingt jetzt so trocken.
Also ja, es klingt ja in gewisser Weise trocken, aber auch ein bisschen von oben herab. Also Leute, das wisst ihr alles noch nicht, aber das müsst ihr wissen. Natürlich muss man wissen, aber so wie Sie gesagt haben, es wissen ja viele Menschen, die sich informieren, schon viel.
Ja, das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass die Leute, die in so einem Theater sitzen, das oft wissen. Also vielleicht ja auch nicht alle. Es wird versprochen, also so heißt es auch im Text, die totale Wahrheit wird an dem Abend versprochen. Und es gibt ein Motto, das dem Abend voranstrebt. Und das stammt von der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Und das heißt, so hat es damals auch angefangen. Und das ist, glaube ich, so der Rahmen, in dem sich das abspielt. Und es wird nicht von oben herab so dozierend gelehrt, sondern das ist so in your face, so eben so ganz frontal und so sehr plakativ und viele der Themen, also es wird alles in einen Eimer geschmissen. Der Abend nimmt sich überhaupt nicht, leider, die Zeit zu differenzieren. Es ist sehr schwarz-weiß. Auf der einen Seite ist die migrantische Gesellschaft, auf der anderen Seite ist die Mehrheitsgesellschaft. Und es gibt wenig Raum für Ambivalenzen an diesem Abend.
Summa summarum setzt Kalis also die Ankündigung des Theaters, gängige Narrative aufzubrechen, gar nicht um.
Nee, das würde ich nicht sagen, dass er das tut. Er beschäftigt sich diesmal mehr mit den Tätern als mit den Opfern, was er sonst oft macht. Aber die Perspektive, aus der es erzählt wird, nämlich als eine Anklage an die Mehrheitsgesellschaft, das ist auch wieder die Perspektive eigentlich der Opfer. Und ich muss aber dazu auch sagen, dass er schon auch richtige und wichtige Fragen stellt. Aber ich finde, diese Fragen sind so wichtig, dass man sie nicht so der Lächerlichkeit preisgeben kann wie in dieser Revue.
Eine enttäuschte Shirin Tsotsitrawala über Leaks von Mölln bis Hanau, wiederzusehen im Schauspiel Frankfurt am 23. und 27. Januar. Hier geht's jetzt weiter mit Susanne Papavassilio.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der israelische Schriftsteller, Journalist und Friedensaktivist David Grossmann hat den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis 2024 der Stadt Düsseldorf erhalten. Der 70-jährige Autor setzte sich mit seiner Prosa sowie Reden und Essays seit Jahrzehnten unermüdlich für Dialog und Toleranz und damit für Aussöhnung und Frieden zwischen den Völkern ein, erklärte Oberbürgermeister Keller. Die Laudatio hielt die Publizistin Caroline Emke. Der Heine-Preis zählt zu den bedeutendsten Literatur- und Persönlichkeitspreisen in Deutschland. Er wird seit 1972 an Menschen verliehen, die den sozialen und politischen Fortschritt fördern und der Völkerverständigung dienen oder die Erkenntnis von der Zusammengehörigkeit aller Menschen verbreiten. In der Debatte um Kürzungen im Berliner Kulturetat wirft Schauspieler Ulrich Mattes dem regierenden Bürgermeister Wegner und Kultursenator Czarlo vor, sie betrieben Polemik, wenn sie die Kulturangebote als ein Elitenprojekt darstellten. Mattes bezeichnet in der Süddeutschen Zeitung die Aussage Wegners, die Kassiererin im Supermarkt gehe sowieso nicht in die Oper, finanziere diese aber mit ihren Steuern, deshalb sollten die Opernhäuser sparen und ihre Eintrittspreise erhöhen, als blanken Populismus und AfD-Rhetorik. Das Gegenteil sei der Fall. Die öffentliche Finanzierung mache das niedrigschwellige Kulturangebot erst möglich, auch für eine Kassiererin. Rund 130 Millionen Euro sollen im nächsten Jahr bei Berliner Kultureinrichtungen gespart werden. In den USA sind 12 unbekannte Lieder von Michael Jackson entdeckt worden. Ein Privatmann fand die Aufnahmen in einem Lagerraum, der einst dem Musikproduzenten Brian Lauren gehört hatte. Die unveröffentlichten Stücke des 2009 verstorbenen King of Pop befinden sich auf Kassetten. Sie wurden in den Jahren 1989 bis 1991 aufgenommen. Damals hatte Michael Jackson an seinem Album Dangerous gearbeitet. Wie das Magazin Hollywood Reporter schreibt, ist auch zu hören, wie Jackson und ein anderer Mann, mutmaßlich der Produzent Lauren, über die Stücke sprechen. Absehbar bestehen allerdings kaum Chancen, dass die Aufnahmen veröffentlicht werden. Die Erben haben das untersagt. Die berühmte Lederjacke von Hauptdarstellerin Olivia Newton-John aus dem Kultmusical Grease ist in Kalifornien für 453.000 Euro versteigert worden. Dies sei das Sechsfache des Schätzpreises gewesen, teilte das Auktionshaus Julian's mit. Die Jacke stammte aus dem Nachlass der britisch-australischen Schauspielerin und Popsängerin, die im August 2022 im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben war. In dem High School Musical hatte Newton-John 1978 die blond gelockte Sandy gespielt. An der Seite von John Travolta wurde die gebürtige Britin so zum Weltstar. Später stand sie für das Fantasy-Musical Xanadu auf Rollschuhen vor der Kamera und landete mit dem Album Physical einen Nummer-1-Hit.
Eine Woche nach dem Sturz von Bashar al-Assad starrt die Welt immer noch erstaunt auf den raschen Sturz des syrischen Diktators. Wollen die islamistischen Rebellen tatsächlich Frieden und Freiheit oder planen sie einen Gottesstaat nach dem Vorbild der Taliban? In große Freude mischt sich immer mehr Skepsis. Christian Berndt über syrische Filmemacher im Exil.
Die Menge jubelt Abdul Basset Asarut zu. Der junge syrische Fußballnationalspieler wurde 2011 zum Gesicht des Aufstandes gegen Diktator Assad. Der syrische Dokumentarfilmer Talal Deki hat 2013 in seinem preisgekrönten Film Homs, ein zerstörter Traum über den syrischen Bürgerkrieg, Asaruts Wandlung vom charismatischen Rebellen zum radikalen, islamistennahen Kämpfer nachgezeichnet.
Es war der erste Kinofilm über den syrischen Bürgerkrieg, erzählt Talal Deki. Der Film zwang ihn ins Exil. Er lebt seit 2013 in Berlin. Über seine Bekanntschaft mit dem deutschen Produzenten Hans-Robert Eisenhower, der auch Homs, ein zerstörter Traum, koproduziert hat, fand Deki Kontakt zur deutschen Filmszene. Er ist überglücklich über den Sturz Assads, aber die offene Situation schafft auch neue Unsicherheiten. Für seine eigene Volksgruppe, die Kurden, könnte es gefährlich werden.
The most worry is not about Kurdish, because Kurdish also have, they have their own army.
Deki's größte Sorge gilt allerdings nicht den Kurden, denn sie hätten eine eigene Armee und könnten sich wehren. Gefahr drohe anderen Minderheiten und den Frauen, die unter einer islamistischen Regierung ihre Freiheiten verlieren könnten. Aber er ist optimistisch, dass es nicht so kommt. Deki glaubt, dass die Menschen lernen aus dem, was im Bürgerkrieg passiert ist. Viele waren im Ausland und würden neue Erfahrungen mitbringen. Deki denkt im Moment nicht an Rückkehr, denn seit seinem Dokumentarfilm Of Fathers and Sons von 2017 wird er von Islamisten bedroht. Deki porträtiert in der Oscar-nominierten deutsch-syrischen Koproduktion, die er undercover in Syrien gedreht hat, einen jungen Familienvater, der liebevoll mit seinen kleinen Söhnen umgeht, sie aber zugleich auf eine Zukunft als Krieger vorbereitet. Es ist ein hautnaher Einblick in die gewaltvolle Gedankenwelt islamistischer Kämpfer. Der Dokumentarfilmer Siad Kalsum lebt ebenfalls in Berlin, würde aber gerne so bald wie möglich in Syrien drehen.
Definitely my duty as a filmmaker.
Es ist seine Pflicht als Filmemacher, jetzt bei seinem Volk zu sein und zu dokumentieren, was dort passiert, sagt Kalsum. Er hat nach Beginn des Aufstandes 2011 The Immortal Sergeant gedreht. Der Dokumentarfilm wurde in Locarno ausgezeichnet und reflektiert seinen inneren Konflikt als zwangsrekrutierter Soldat der syrischen Armee. Als der Film herauskam, desertierte Kalsum. 2014 kam er nach Berlin. Hier konnte er seinen im libanesischen Exil gedrehten Dokumentarfilm Taste of Cement fertigstellen, der von rechtlosen syrischen Flüchtlingen handelt, die auf Beiruter Baustellen schuften. Berlin hatte sofort eine besondere Wirkung auf ihn.
The whole city, I see it as a metaphor, like Berlin is a war museum.
Berlin wirkt wie ein einziges Kriegsmuseum, meint Kalsum. Überall sind Spuren des Krieges sichtbar. Als Syrer müsse man hier sofort an die eigene Heimat denken. Etwa 300 syrische Kunstschaffende leben in der Stadt, so Kalsum. Filmisch sei inzwischen eine untrennbare Verbindung zwischen Damaskus und Berlin entstanden. Er dreht gerade seinen ersten Spielfilm in Berlin.
It's a journey about a Syrian guy.
Der Film handelt von einem syrischen Fotografen, der in Berlin ankommt und hier von seinen Kriegstraumata heimgesucht wird. Auch der Experimentalfilmer Khaled Abdul-Wahed hat schnell Kontakte zur Kunstszene bekommen, als er über eine Einladung als Künstler vor 10 Jahren nach Deutschland kam.
Actually, without the artist circles I met in Berlin immediately.
Ohne die warmherzige Aufnahme in der Berliner Kunstszene wäre er nie so gut angekommen, sagt Abdul-Wahed. Sie wurde zu seiner Familie. Auch er ist überglücklich über den Sturz der Diktatur, aber was die Zukunft Syriens betrifft, ist er unsicher.
Definitely, I would love to be part of.
Einerseits würde Abdul-Wahed jetzt liebend gern in Syrien sein, aber auf Dauer könnte er wohl nicht dort leben, sagt er. In seinem Werk reflektiert Abdul-Wahed die Exilsituation. Im Film Background von 2023 verbindet er die Erinnerungen seines Vaters, der als Austauschstudent in den 50er Jahren nach Leipzig kam, mit der eigenen Emigration. Auch Abdul-Wahed lebt heute in Leipzig, einer Stadt, die er aus den vielen Erzählungen des Vaters kannte.
I lost all hope to bring him to Germany or to Europe.
Abdul-Wahed hat angefangen, den Film zu drehen, als er alle Hoffnung verloren hatte, seinen mittlerweile verstorbenen Vater nach Deutschland zu holen. Seinen Film, erzählt er, hat ihm ermöglicht, sich mit dem Vater, seiner verlorenen Heimat und auch der Geschichte der neuen deutschen Heimat zu verbinden. Zwischen Deutschland und Syrien hat sich eine sehr vitale, cineastische Verbindung entwickelt, die vielleicht auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, das Kino in Syrien wieder aufzubauen.
Christian Berndt berichtete. Der Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. Um Braunkohle abzubauen, mussten seit den 1960er Jahren viele tausende Menschen ihre Häuser räumen. 30 Dörfer wurden abgebaggert oder veröden. Vor 2 Jahren machte die Energiewende die Umkehr möglich, was Besetzer seit Ende der 90er Jahre gefordert hatten. Mit dem Ende der Kohleverstromung in Deutschland soll aus dem Gebiet wieder eine blühende Landschaft werden. Nun auch mit Hilfe der Internationalen Gartenausstellung. Mein Kollege Thomas Wenkert ist aus Aachen zugeschaltet. Wie sieht es denn derzeit zwischen Pi mal Daumen, Mönchengladbach, Erkelenz und Grevenbruch aus?
Ja, ziemlich trostlos. Man blickt ja in ein riesiges Loch, mehrere hundert Meter tief, und dort sieht man dann die riesigen Bagger von RWE. Der Konzern betreibt die Braunkohletagebau hier im Rheinischen Revier und das ja schon, wie gesagt, seit Jahrzehnten. Durch den Tagebau schlängeln sich kilometerlange Bänder, die die Braunkohle in die naheliegenden Kraftwerke transportieren. Und das rund um die Uhr. Noch bis 2030, vorausgesetzt der frühe Kohleausstieg kommt in NRW, werden sich die riesigen Schaufelradbagger noch in die Landschaft hineinfressen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden dafür, Sie haben es ja schon gesagt, Dutzende Dörfer zerstört, mussten tausende Menschen ihre Heimat verlassen und wurden umgesiedelt.
In 13 Jahren soll die IGA nun dort stattfinden. Dank des Zweckverbandes Landfolge, der sich beworben und nun den Zuschlag bekommen hat. Was ist bis 2037 geplant, um das Gebiet, wie es heißt, zu transformieren?
Ja, das wird ein spannender Prozess, der sehr viel Geld verschlingen wird, rund 300 Millionen Euro. Und es fängt an mit der Befüllung des heutigen Tagebaulochs mit Wasser aus dem Rhein. Denn hier soll einer der größten Seen in Nordrhein-Westfalen entstehen, mit einer Tiefe von bis zu 170 Metern. Über Jahrzehnte werden Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Rhein gepumpt und mit Hilfe einer Pipeline nach Garzweiler transportiert. Es gibt zahlreiche Kritiker, vor allem Umweltverbände, die das bezweifeln, weil der Rhein schon jetzt gerade im Sommer einen niedrigen Pegelstand aufweist. RWE ist aber sehr optimistisch. Michael Eilvetter.
Der Tagebau Garzweiler wird ab 2036 geflutet werden. Nach dem ersten Jahr bietet er so der Internationalen Gartenausstellung, denke ich, eine sehr gute Bühne, wo man erleben kann, wie sich die Landschaft ab dann beginnend über die nächsten Jahre verändert. Es wird aber auch schon vieles fertig sein. Unsere Rekultivierung wird schon viele schöne Ecken aufweisen können, die hier durch die Internationale Gartenausstellung dann auch nochmal in Szene gesetzt wird und besonders aufgewertet.
Also bei RWE geht man davon aus, dass die Befüllung des Sees hier in Garzweiler gelingen wird.
Was steht denn außerdem Bemerkenswertes auf dem Zettel für die Zukunft des Rheinischen Braunkohletagebaureviers?
Es dreht sich alles um den Wandel einer ganzen Landschaft und das wird das Reizvolle sein an dieser IGA. Ein Dokumentationszentrum wird gebaut, das die Geschichte der Braunkohle in den vergangenen Jahrzehnten darstellt, hier in Erkelenz-Holzweiler, das aber auch zeigen wird, wie die Braunkohle das Leben der Betroffenen verändert hat, ihre Lebensplanung eingedrungen ist. Menschen mussten ja ihre Heimat zwangsläufig verlassen, wurden teilweise auch enteignet, wenn sie sich geweigert haben, ihr Grundstück an RWE zu verkaufen. Wir reden hier von einer Fläche von fast 80 Quadratkilometern. Das entspricht einem Viertel von München. Es werden Parks entstehen, Baumalleen und es soll auch klimaneutrale Stadtteile gebaut werden für rund 3000 Bewohner. Achim Schlömer, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft.
Wir haben einfach faszinierende Einblicke bekommen in eine Landschaft im Wandel, in der Transformation. Wir haben tiefe Einschnitte gesehen. Wir haben gesehen, wie sich Dinge verändern. Wir haben Frimmersdorf gesehen. Wir konnten sozusagen ein Stück Bergbaugeschichte live erleben und das eben verbinden mit der Idee, das im Rahmen einer internationalen Gartenausstellung sozusagen zu inszenieren, zu präsentieren und einfach einer breiten Öffentlichkeit darzustellen. Also eine faszinierende Idee.
Das klingt ja erstmal alles sehr vollmundig. Man kann hoffen, dass es auch umgesetzt werden kann. Aber wir haben inzwischen ja alle lernen müssen, dass viele Pläne sich von null auf nix erledigen können. Wo liegen denn derzeit die Probleme aus Ihrer Sicht?
Die Finanzierung 300 Millionen Euro. Die beteiligten Kommunen Mönchengladbach, Jüchen, Grevenbruch, Erkelenz und Titz hoffen zwar auf eine Förderung von Land und Bund von rund 90%, aber die restlichen Millionen müssen die Kommunen selbst aufbringen. Und in Zeiten knapper Kassen heißt das, es müssen Kredite aufgenommen werden. Dennoch sehen die Bürgermeister in der IGA eine riesige Chance für den Strukturwandel. Und dann bleibt ja noch die Frage, ob NRW wirklich 2030 endgültig aus der Braunkohle aussteigt. Das ist noch nicht ganz so sicher. Es werden ja auch immer wieder Forderungen laut, den Tagebau Garzweiler noch länger laufen zu lassen. Und das wäre natürlich auch derzeit noch möglich.
Thomas Wenkert über den Tagebau Garzweiler in NRW, wo 2037, das ist jetzt entschieden worden, die internationale Gartenausstellung stattfinden soll. Besser, schien es in diesem Jahr nicht mehr zu werden. Aber, fasst Ulrike Timm in ihrer Wochenübersicht der Zeitungsfeuilletons zusammen, es gibt nun doch noch eine gute Nachricht dieses Jahres 2024, wenn auch aus der Finsternis.
Unbeschreibliches kommt dieser Tage ans Licht über das Regime des syrischen Diktators Assad. Vor allem aber Menschen kommen wieder ans Licht. Jahrelang wurden sie in unterirdischen Folterkellern festgehalten, manchmal jahrzehntelang ohne Tageslicht. Die Welt zeigt Sohail Hamwi auf dem Titel. Nach 32 Jahren wurde aus dem Said Naya-Gefängnis befreit. Erleichtert hält er seine Enkel im Arm. Aber wird Sohail Hamwi tatsächlich noch einmal wirklich ins Leben zurückfinden können? Sein Sohn war 10 Monate alt, als er in den unterirdischen Zellen des Gefängnisses verschwand, das Human Rights Watch das Schlachthaus Assads nennt. Manche Politiker haben es nun ganz eilig, Geflohene zurückzuschicken, wegen Wegfalls der Fluchtgründe. Für die Süddeutsche Zeitung eine unanständige Debatte, die nichts als Ressentiments schüre. Denn bei aller Freude über den Sturz des Regimes könne derzeit niemand sagen, wie es im Land tatsächlich weitergehen wird. Ein eindrucksvolles Interview mit dem syrischen Anwalt Anwar al-Bruni lässt ahnen, was in Syrien noch alles aufzuarbeiten sein wird. Al-Bruni saß selbst 5 Jahre lang im Said Naya-Gefängnis. Heute lebt er als Menschenrechtsanwalt in Berlin und berichtet der Süddeutschen, der Geheimdienst kannte mehr als 80 Arten der Folter und die unsagbaren hygienischen Verhältnisse in den überfüllten Zellen führten dazu, dass jede Wunde lange schwerte. Der Jurist hofft, Assad vor Gericht zu sehen, bei allem Respekt für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, am besten in Syrien selbst. Erst einmal gingen private Aufnahmen des Diktators in Badehose um die Welt. Für Zeitautor Florian Eichel nicht zuletzt ein Sinnbild dafür, wie der Kontrollverlust über das eigene Bild den Machtverlust von al-Assad beschleunigte. Sein Kollege Thomas Assheuer fragt ebenfalls in der Zeit, was tun gestürzte Diktatoren, und führt allerhand Massenmörder an, die relativ unbehelligt ihr Leben genossen. Zum aktuellen Fall schreibt Assheuer bitter in der Zeit, aus humanitären Gründen, heißt es im Kreml, habe Russland dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad Asyl gewährt. Nun weiß man es, Humanität ist die Gastfreundschaft der Menschenfeinde, der Pakt zwischen Kriegsverbrecher und Schlechter. Assad verwandelte Syrien in die Hölle auf Erden, doch der Humanist Putin hat Platz für ihn, vielleicht sogar in seinem Paradies, dem Protzpalast am Schwarzen Meer. 17.000 Quadratmeter groß mit 47 Kanapés und Klobürsten für 700 Euro und einer Kapelle zum Beten. Harter Schnitt, denn angesichts der zutage tretenden Gräuel in Syrien wirkt alles andere klein. Die Krise um die Finanzen für die Berliner Kultur bleibt aber auch existenziell in anderer Weise. Der regierende Bürgermeister hatte ja kürzlich Mentalitätstipps gegeben, fand, die Kultur solle sich bei den Kürzungen im Haushalt nicht so anstellen und die Kassiererin angeführt, die nicht in die Oper ginge, aber dafür zahle. Weshalb die Taz umgehend eine Reporterin losschickte und im Foyer der Staatsoper auch eine Verkäuferin vorfand, dazu unter anderem eine Lehrerin, einen Studenten und einen Soldaten. Politiker wurden an diesem Abend nicht gesichtet. In der Süddeutschen spießt jetzt der Schauspieler Ulrich Matthes die Äußerungen von Kai Wegner auf. Wie hochmütig gegenüber der Kassiererin. Gerade weil die Eintrittspreise dank der Subventionen bezahlbar sind, kann es sich jede und jeder leisten, in die Oper, ins Theater oder zu den Philharmonikern zu gehen. Kai Wegner spielt verschiedene Gruppen gegeneinander aus. Die Kassiererin gegen die angeblich elitären Opernbesucher. Daraus spricht eine Verachtung der Kultur. Genauso schlimm ist es, wenn Joe Cialo, der Kultursenator, behauptet, dass wir uns angeblich alle als ein Elitenprojekt verstehen. Das ist Quatsch, das ist die Rhetorik der AfD. Zwar ist derzeit schon wieder von Umschichtungen der Umschichtungen die Rede und nun soll angeblich alles so schlimm nicht werden, aber bis zum 19. Dezember gilt in Berlin einmal mehr, nichts Genaues weiß man nicht. Der Vertrauensverlust scheint kaum noch reparabel. Abschied nehmen die Feuilletons von Regisseur Wolfgang Becker, der mit 70 Jahren verstarb. Berühmt wurde der in Nordrhein-Westfalen geborene Becker mit seiner Wendezeitkomödie Goodbye Lenin, in der der junge Daniel Brühl die DDR für seine kranke Mutter noch ein wenig länger aufrecht erhält. So beschreibt es die Frankfurter Allgemeine und zitiert Regisseur Becker so: Es ging nicht um eine Sehnsucht nach der alten DDR, sondern um die Verteidigung der eigenen Lebensleistung und Vergangenheit. Millionen Menschen in Ost, West, Nord und Süd sahen die Tragikomödie im Kino. Goodbye, Wolfgang Becker. Was tun, wenn die Tage jeden Tag immer noch kürzer und die Weltlage gefühlt jeden Tag noch ein bisschen dunkler wird? Womöglich Trost durch Dubai-Schokolade, wenn man sie denn kriegt und sich leisten kann? Inzwischen ist sie ja auch beim Discounter angelandet, zu immer noch horrendem Preis. Güldene Verramschung? Eigentlich wirkt Schokolade beruhigend, manchmal sogar antidepressiv, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Dubai-Turbo aber ist daraus etwas Euphorisierendes geworden, was man ohne all die in Zukunft womöglich viertelgrammweise auf dem Schwarzmarkt hätte dealen oder durch die Nase ziehen müssen. Der Schokohype ist so irre, dass er ohne illegale Substanzen kaum zu erklären ist. Auf dem Online-Bazar kostet die Tafel angeblich gerade bis zu 170 Euro. Vielleicht ist der Hype um die Süßigkeit, was die Taz in ganz anderem Zusammenhang aber wirkungsvoll betitelt, nämlich gelungene Selbstverarsche.
Ulrike Timms Kulturpresseschau in Fazit mit Gabi Wutke.